Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Sören Brinkmann, guten Abend. Die Erleichterung war förmlich zu hören in weiten Teilen Europas, als gestern Abend schnell klar war, dass Emmanuel Macron in der Stichwahl um die französische Präsidentschaft vor seiner Herausforderin Marine Le Pen liegen würde. Und das Aufatmen war so laut, dass es nicht einmal übertönt wurde vom Kriegslärm, der seit dem russischen Angriff auf die Ukraine durch Europa hallt. Um die Reaktionen aus Paris und aus anderen Hauptstädten geht es gleich in dieser Sendung. Und Einschätzungen zur Wahl im Gespräch mit dem Frankreich-Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Jakob Ross. Wir beginnen aber auch diese Tageszusammenfassung mit dem Blick auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine und die Debatten in Deutschland um militärische Hilfen, die geleistet werden sollen. Stefan Laak zunächst über die aktuelle Lage in der Ukraine, insbesondere in Mariupol, wo neben ukrainischen Soldaten immer noch hunderte Zivilisten im Azovstal-Stahlwerk ausharren sollen.
Die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Vereshchuk hat davor gewarnt, der russischen Ankündigung einer Waffenruhe rund um das belagerte Stahlwerk Azovstal in Mariupol zu trauen. Von einer Vereinbarung über einen Fluchtkorridor für Zivilisten aus dem Werk könne keine Rede sein. Zu oft habe Russland in der Vergangenheit gegen Abmachungen über Fluchtrouten verstoßen. Vereshchuk forderte in einer Mitteilung beim Online-Dienst Telegram, Vertreter der Vereinten Nationen und des Internationalen Roten Kreuzes an der Evakuierung des Stahlwerks zu beteiligen. Man hoffe darauf, dass UN-Generalsekretär Guterres bei seinem morgigen Besuch in Moskau Fortschritte in dieser Frage erzielen könne. Das russische Verteidigungsministerium hatte heute angekündigt, ab 13 Uhr deutscher Zeit alle Kampfhandlungen rund um das Stahlwerk einzustellen sowie eigene Einheiten auf sichere Entfernung zurückzuziehen, um die Evakuierung von Zivilisten zu gewährleisten. In dem belagerten Werk sollen sich hunderte Zivilisten und bis zu 2000 ukrainische Kämpfer aufhalten. Indessen gingen russische Luftangriffe und Kämpfe in der Ukraine weiter. Aus der West- und Zentralukraine wurden mehrere Raketeneinschläge gemeldet. Dabei sind nach ukrainischen Angaben 5 Eisenbahnstationen getroffen worden. Zur Zahl der Opfer gibt es bislang keine verlässlichen Angaben. Systematisch zerstörten russische Streitkräfte die Infrastruktur der ukrainischen Eisenbahn, so der Chef des Unternehmens Kamyshin. Das russische Verteidigungsministerium meldete heute zudem den nächtlichen Beschuss einer Ölraffinerie und eines Treibstofflagers bei Kremenchuk im Zentrum des Landes. Dies wurde auch von ukrainischer Seite bestätigt. Es gebe erheblichen Schaden, die Brände seien aber eingedämmt worden, hieß es in einer Mitteilung der dortigen Militärverwaltung. Mindestens ein Mensch sei bei dem Angriff ums Leben gekommen, 7 weitere verletzt. Auch das dortige Heizkraftwerk sei getroffen worden. Im Osten des Landes konnten die ukrainischen Streitkräfte nach eigener Darstellung mehrere russische Angriffe abwehren. Die russischen Truppen hätten mit Sturmversuchen Richtung Isjum und Kramatorsk keinen Erfolg gehabt. Dabei seien mehrere Ortschaften beschossen worden, teilte der ukrainische Generalstab mit. Die Kampfhandlungen seien noch nicht beendet. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.
Stefan Laak. Und um dort in der Ostukraine den russischen Angreifern standzuhalten, dafür braucht die Ukraine dringend schweres Gerät. Das ist jeden Tag von Präsident Selenskyj und anderen Vertretern des Landes zu hören. Wie sich Deutschland daran beteiligt, das bleibt in den Regierungsparteien umstritten. Ein Hinweis, den auch der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion, CDU-Chef Friedrich Merz, heute Abend im Interview in den Tagesthemen hervorgehoben hat.
Die härteste Kritik an dem, was der Bundeskanzler tut, kommt nicht von uns, sondern diese Kritik kommt aus den Reihen der Koalitionsfraktionen bis hin zu einer Ausschussvorsitzenden, die dem Bundeskanzler Hütchenspiele vorwirft. Also viel härter kann die Kritik nicht mehr kommen. Von uns kommt sie in dieser Form nicht.
Friedrich Merz. Und er hat auch betont, dass seine Fraktion die Koalition dazu bringen wolle, einen gemeinsamen Entschließungsantrag am nächsten Donnerstag im Deutschen Bundestag einzubringen und zu verabschieden. Frank Capellan über die Diskussion um deutsche Waffenlieferungen. Und er beginnt seinen Beitrag auch mit der gerade schon angesprochenen Frau, die von verbalen Hütchenspielertricks gesprochen hat.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, seine vielleicht derzeit schärfste Kritikerin aus den Reihen der Ampel, hätte Olaf Scholz gerne schon übermorgen empfangen, um mit dem Kanzler über die Lieferung schwerer Waffen zu diskutieren. Seit Wochen schon drängt die Liberale den Sozialdemokraten zu schnellerem Handeln. Als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hatte sie den Regierungschef eingeladen, doch erst am 11. Mai will er dort nun Rede und Antwort stehen. Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, nimmt ihn im Deutschlandfunk-Gespräch gegen Kritik in Schutz, sich etwa gegen die Lieferung von Panzern zu sträuben.
Wir müssen die Landes- und Bundesverteidigungsfähigkeit der Bundeswehr beachten. Da geht es darum, dass nun die direkte Lieferfähigkeit der Bundeswehr mit eigenem Material erschöpft ist. Deswegen müssen wir blicken auf die Fähigkeiten der Industrie.
Die Industrie will liefern. Rheinmetall zum Beispiel, der in Düsseldorf ansässige Rüstungskonzern, hat etwa 100 Panzer vom Typ Marder auf dem Hof stehen, allesamt bei der Bundeswehr ausgemustert. Innerhalb weniger Wochen könnten die ersten flott gemacht und an die Ukraine verkauft werden. Doch wird die Politik, der Bundessicherheitsrat, das genehmigen? Wann wird die Entscheidung fallen?
Da würde ich sagen, jetzt zeitnah.
Lässt der Sprecher des Kanzlers kurz angebunden wissen. Auch bei der Frage nach dem sogenannten Ringtausch bleibt Steffen Hebestreit wortkarg. Die Osteuropäer sollen schweres Gerät sowjetischer Bauart in die Ukraine bringen, die Bundeswehr dann für Ersatz sorgen. Wann das geschehen könnte, darüber will Olaf Scholz keinerlei Auskunft geben.
Aber wichtig ist, und das hat die Verteidigungsministerin deutlich gemacht, auch der Bundeskanzler in einem großen Interview am Wochenende, dass es einen solchen Ringtausch geben wird. Und das muss man jetzt irgendwie so hinkriegen, dass das möglichst schnell geht. Was dann schnell ist, werden wir in den nächsten Tagen sehen.
Die Union bringt all das in Rage. CDU-Chef Friedrich Merz will, dass der Bundestag noch in dieser Woche über die Lieferung schwerer Waffen abstimmt. Außenpolitiker Roderich Kiesewetter macht gegenüber Welt-TV klar, aus seiner Sicht komme es darauf an,
dass das Parlament die Bundesregierung unterstützt in der Lieferung schwerer Waffen, weil es ja offensichtlich in der Koalition sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Die FDP am Wochenende für schwere Waffen, die Grünen für schwere Waffen, die SPD sich noch uneinig. Und wenn es ein starkes Zeichen aus dem Parlament gibt diese Woche, dann ist das sicherlich auch für den Bundeskanzler eine Aufmunterung, dann letzte Vorbehalte aufzugeben.
Die Koalition wird ihrerseits über einen eigenen Antrag abstimmen lassen und Grünen-Chefin Ricarda Lang distanziert sich vom ehemaligen Fraktionschef der Grünen Anton Hofreiter, der den Kanzler als Problem in der Ukraine-Politik bezeichnet hatte.
Diese Meinung teilen wir explizit nicht. Wir arbeiten sehr gut mit Olaf Scholz zusammen. Ich habe da Olaf Scholz auch als jemand kennengelernt, der bereit ist, Führung und Verantwortung zu übernehmen.
Während in der Koalition über die Art der Waffenlieferungen debattiert wird und der Druck auf Olaf Scholz weiter wächst, haben die Sozialdemokraten zunehmend auch Probleme mit ihrem Ex-Kanzler. Gerhard Schröder hat in einem Interview mit der New York Times klargemacht, dass er nicht gewillt ist, sich von Wladimir Putin abzusetzen und seine Tätigkeit für dessen Gasimperium zu beenden. Im Deutschlandfunk fordert die SPD-Chefin ihn dazu auf, die Partei zu verlassen.
Wir sollten damit aufhören, ihn als Elder Statesman, als Altkanzler wahrzunehmen. Er verdient sein Geld mit der Arbeit für russische Staatsunternehmen und seine Verteidigung Wladimir Putins gegen den Vorwurf der Kriegsverbrechen ist regelrecht absurd.
Ein Parteiausschlussverfahren allerdings will Saskia Esken bisher nicht gegen Schröder anstrengen. Das könnte nun die Basis in Gang bringen. Bis gestern gingen 14 Anträge regionaler SPD-Verbände ein, die allesamt das Ziel haben, den Altkanzler wegen seiner Putin-Treue aus der Partei zu werfen.
Der Beitrag von Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Und ja, wir haben es gehört, während Gerhard Schröder zur unerwünschten Person in der SPD erklärt werden soll, haben Dutzende offizielle Vertreter Deutschlands diese Bezeichnung nun in Russland bekommen. Der nächste Schritt in der diplomatischen Auseinandersetzung. Russland hat die Ausweisung von 40 deutschen Diplomaten verfügt. Marta Wilczynski.
Es sei die symmetrische Reaktion auf die Ausweisung 40 russischer Diplomaten aus Deutschland vor genau 3 Wochen, heißt es in der Mitteilung des russischen Außenministeriums. Man habe den deutschen Botschafter in Moskau vorgeladen und ihm die Note überreicht, in der nun 40 Mitarbeiter der deutschen Auslandsvertretung zu unerwünschten Personen erklärt werden. Dabei habe die russische Seite nochmals ihren heftigen Protest über die Ausweisung der eigenen Diplomaten geäußert und die Worte der Bundesaußenministerin in diesem diesem Zusammenhang als unannehmbar bezeichnet. Annalena Baerbock hatte die Entscheidung Anfang April damit begründet, dass die zu unerwünschten Personen erklärten Mitarbeiter der russischen Botschaft jeden Tag gegen die Freiheit und gegen den Zusammenhalt der Gesellschaft in Deutschland gearbeitet hätten. Das russische Außenministerium wies diesen Vorwurf als falsch zurück, ebenso jegliche Andeutungen auf das, so wörtlich, Geschehen in der Ukraine.
Wir bleiben bei den Kriegsfolgen. Es dürften bald rund 400.000 Flüchtlinge sein aus der Ukraine, die die Bundespolizei in Deutschland registriert hat. Es sind Menschen, die nicht wissen können, wann sie in die Heimat zurückkehren können. Aber eine schnelle Rückkehr ist unwahrscheinlich. Deshalb geht es darum, jetzt schnell in Deutschland möglichst gute Lebensbedingungen für sie zu schaffen. Das beginnt bei der Unterbringung und das hört beim Schulbesuch für Kinder und Jugendliche oder bei Arbeitsmöglichkeiten für die Erwachsenen noch lange nicht auf. Sozialverbände begrüßen deshalb die Initiative der Bundesregierung, mit Ländern, Kommunen und Zivilgesellschaft die Lage der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland zu verbessern. Heute gab es dazu ein erstes Treffen im Kanzleramt.
Es stand heute weniger im Mittelpunkt, zu ganz konkreten Ergebnissen zu kommen. Vielmehr sollte es beim sogenannten Roundtable Ukraine um einen Austausch aller Gruppen gehen, die mit der Hilfe für ukrainische Geflüchtete befasst sind.
Viele Geflüchtete wollen so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat. Doch wann das möglich sein wird, ist ungewiss.
So die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Rehm Alabali Radovan. Die Sozialdemokratin meinte weiter:
Darum müssen wir bereits heute Perspektiven und Teilhabe in unserem Land für die geflüchteten Menschen schaffen. Alle sollen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Es geht also darum, dass diese nationale Kraftanstrengung mit Ländern, Kommunen, Verbänden und Engagierten bestmöglich gemeinsam gelingt. Der Bund hat schnell die erforderlichen Rechtsgrundlagen gelegt und tatkräftig unterstützt. Jetzt bleiben wir in engem Austausch darüber, wo wir noch nachlegen müssen, wo weitere Bedarfe bestehen.
So Alabali Radovan. Auf ihre Einladung kamen nun heute fast 50 verschiedene Verbände und Organisationen, wie zum Beispiel die Allianz ukrainischer Organisationen, die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, das Technische Hilfswerk, der Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge, die Caritas, das Rote Kreuz, der DGB, der Lehrerverband und auch Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften zusammen mit Kommunen, Ländern und Bund. Für Letzteren nahm auch Bundeskanzler Olaf Scholz teil, ebenso Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Arbeitsminister Hubertus Heil, Bauministerin Clara Geiwitz, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die Staatssekretärin im Familienministerium Ekün Deligüz. Man sprach über Aufnahme, Unterbringung und Verteilung der Menschen aus dem von Russland angegriffenen Land, über deren Situation am deutschen Arbeitsmarkt, über die Perspektiven bei schulischer und Hochschulausbildung und auch nochmal separat über die Lage der Kinder und natürlich über die Kosten, die damit verbunden sind. So hatte etwa der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, bereits vor dem Treffen gesagt, die Städte hätten gemeinsam mit den Bundesländern begonnen, Kinderbetreuung und Unterricht für ukrainische Kinder zu organisieren. Hier brauche es aber deutlich mehr Kapazitäten. Münsters Oberbürgermeister forderte deshalb, dass der Bund sich an den Kosten beteiligen solle. Es brauche zudem schnelle Anerkennungsverfahren für geflüchtete Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher, so der CDU-Politiker. Ulrich Lilie, Diakoniepräsident, sprach sich vorab für mehr Mittel für die Migrationsfachdienste aus und die Präsidentin der Caritas, Eva Maria Welskop-Defa, forderte mehr Unterstützung für Menschen, die Geflüchtete privat aufnehmen. Erst Anfang April hatten Bund und Länder vereinbart, dass Geflüchtete aus der Ukraine, ähnlich wie anerkannte Asylsuchende, ab dem 1. Juni Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch bekommen sollen, also vergleichbar mit Hartz IV, und dass der Bund den Ländern zudem 2 Milliarden Euro für Unterbringung und Integration bereitstellt. Kurz danach wurde bereits kritisiert, dass dies möglicherweise nicht ausreichend ist. Die Finanzierung dürfte also nicht nur bei diesem runden Tisch Thema gewesen sein, sondern wohl auch bei den kommenden eine Rolle spielen. Bundesinnenministerin Faeser sprach nach dem Treffen von einem engen Schulterschluss zwischen Bund, Ländern, Kommunen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Kirchen, Gewerkschaften und Helferinnen und Helfern und betonte zudem, man habe binnen weniger Tage für eine unbürokratische Aufnahme in der gesamten EU gesorgt. Integrations- und Sprachkurse seien unmittelbar geöffnet worden, um ein schnelles und gutes Ankommen zu ermöglichen. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die nötigen Gesetzesänderungen nun auf den Weg zu bringen.
Ein erstes Treffen im Kanzleramt zur Lage der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland. Der Beitrag dazu von Katharina Hamberger. 23.24 Uhr ist es, Sie hören den Deutschlandfunk. Frankreich in seiner gegenwärtigen Verfassung ist eine Art Zeitbombe. Das war heute in einem Zeitungskommentar zu lesen. Und auch wenn es vor dem Hintergrund eines Krieges in Europa vielleicht schwerfällt, so martialische Bilder zu benutzen, diese Zeitbombe hat jedenfalls gestern noch nicht gezündet. Denn Frankreich bleibt auf einem EU-freundlichen, liberalen Kurs. Dafür steht Emmanuel Macron, der bei der Stichwahl ums Präsidentenamt dann doch deutlich mit rund 59% vor Marine Le Pen lag. Die Erleichterung war in vielen europäischen Hauptstädten zu spüren, auch wenn man in Paris sich gar nicht so lange mit der Wahlanalyse beschäftigt hat und vor allem nach vorne schaute. Anne Reit über den heutigen Tag.
Auch am Tag nach der Präsidentenwahl geben sich die Politiker und Politikerinnen in den Fernseh- und Radiostudios die Klinke in die Hand. Doch der Blick richtet sich am Tag danach bereits nach vorn. Auf die Parlamentswahlen im Juni, die entscheiden werden, wie groß der Rückhalt für den wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron in der Nationalversammlung sein wird. Ich glaube, was die Menschen jetzt möchten, ist Stabilität nach den schwierigen Jahren, die wir erlebt haben, glaubt Christophe Castaner, der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei La République En Marche. Er zeigt sich überzeugt davon, dass sich Emmanuel Macron auch dieses Mal auf eine Mehrheit für seine Politik verlassen kann. Das ist unsere DNA, Menschen für eine handlungsfähige Mehrheit zusammenzubringen, um das Land zu verändern. Nicht, weil sie einer bestimmten Partei angehören, sondern weil sie handeln wollen. Doch tatsächlich haben schon am Wahlabend zwei Umfragen gezeigt, dass eine Mehrheit der Befragten nicht möchte, dass das Lager des Präsidenten die Parlamentswahl gewinnt. Diese Chance wollen die anderen unterlegenen Kandidatinnen und Kandidaten des ersten und zweiten Wahlgangs nutzen. Der extrem linke Jean-Luc Mélenchon hat die Parlamentswahlen bereits zu einem dritten Wahlgang erklärt und sich als Premierminister ins Spiel gebracht. Clémentine Autain, Abgeordnete seiner Partei France Insoumise, hofft auf eine breite linke Mehrheit. Wir rufen zu einem Zusammenschluss auf und reichen anderen linken Formationen die Hand. Es laufen schon Gespräche mit den Grünen, den Kommunisten, mit denen wir seit langem zusammenarbeiten. Daran arbeiten wir. Niemand glaube an einen Premierminister Mélenchon, kontert Louis Alliot, Vizepräsident des extrem rechten Rassemblement National von Marine Le Pen bei France Inter. Das sei Träumerei. Für den RN wird die unterlegene Präsidentschaftskandidatin selbst in den Wahlkampf ziehen, gemeinsam mit dem derzeitigen Parteichef. Le Pens Wahlkreis liegt im Norden des Landes. 67% der Stimmen hat sie dort bei der Präsidentschaftswahl bekommen. Bei den Parlamentswahlen komme es jetzt auf eines an, glaubt Alliot. Es wird auf die Mobilisierung der Wähler ankommen. Der Wahlkampf muss intensiv geführt werden, vor Ort, bei den Leuten. Denn das französische Wahlrecht lässt nur den gewinnen, der sich auch in der Stichwahl durchsetzt. Der rechtsextreme Kandidat der ersten Runde, Éric Zemmour, hat zu einem Wahlbündnis auf der rechten Seite aufgerufen, zu einem nationalen Block. Aber auch nicht ohne Spott darauf verwiesen, dass sich der Name Le Pen zum 8. Mal mit einer Niederlage verbinde. Ich sehe nicht, wie wir ein Bündnis schließen können, so die Reaktion des Vizeparteichefs des Rassemblement National. Keine leichte Ausgangslage auch für die traditionellen Parteien, die Sozialisten und die konservativen Republikaner, die bei dieser Präsidentschaftswahl beide im unteren einstelligen Bereich lagen und nun um ihre eigenständige Zukunft bangen.
Der Tag nach der Präsidentschaftswahl aus Paris, Anne Reit. Und ob dieser Wiederwahl einfach die speziellen Umstände zugrunde liegen, darüber habe ich vor der Sendung mit Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen. Nun ist Macron der erste Präsident seit 20 Jahren, der bestätigt wurde im Amt. Die Frage an Jakob Ross: Haben viele das kleinere Übel gewählt?
Ja, das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Viele Wählerinnen und Wähler haben noch am Wahlabend auch deutlich gemacht, in vielen TV-Interviews war das zu hören, dass sie eben nicht für Herrn Macron gestimmt haben, sondern gegen Frau Le Pen. Trotzdem gibt es auch eine Wählerbasis, die für ihn gestimmt hat, für sein Programm und auch für die Angebote, die er jetzt für die kommenden 5 Jahre gemacht hat. Diese Wählerbasis wird um die 25% gerechnet. Aber die vielen Stimmen, die noch hinzugekommen sind, die liegen sicher eher daran, dass die Menschen sich eben für das kleinere Übel entschieden haben und gegen die Extreme gestimmt haben.
Aber in derselben Konstellation wie vor 5 Jahren mit einem besseren Ergebnis für Marine Le Pen.
Absolut. Frau Le Pen hat 8 bis 9 Prozentpunkte hinzugewonnen. Damit ist eines der großen Wahlversprechen Emmanuel Macrons gescheitert, nämlich den Französinnen und Franzosen in seiner ersten Amtszeit eben die Gründe zu nehmen, für die politischen Extreme zu stimmen. Dass die Ränder heute so stark sind, dass seit 2002, als zum ersten Mal ein rechtsextremer Kandidat eben in die Stichwahl kam, damals noch der Vater von Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, dass es jetzt zum dritten Mal zu diesem Duell kommt und dass eben viele Französinnen und Franzosen zunehmend müde sind, sich dann in dieser zweiten Wahl eben für das geringere Übel entscheiden zu müssen und nicht den Programm und den Kandidatinnen und Kandidaten ihre Stimme geben zu können, denen sie wirklich Glauben schenken und denen sie eine Politik der Veränderung zutrauen.
Was sagt das denn aber auch dann über die traditionellen Parteien aus, die Sozialisten, die Republikaner, die es nicht geschafft haben, aus ihrem historischen Tief herauszufinden, sich nicht neu aufstellen konnten? Warum nicht?
Ja, ich glaube, beiden Parteien ist es nicht gelungen, eigene Akzente zu setzen in diesem Wahlkampf, die Themen zu setzen, auch die mediale Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen. Jetzt bleibt aber abzuwarten, ob es vielleicht bis zu den Parlamentswahlen im Juni nochmal so eine Art Wiederauferstehung gibt, ob es beispielsweise diesen Parti Socialiste, der trotz allem in der Breite in Frankreich, in vielen Kommunen und Regionen sehr tief verwurzelt ist, ob es jetzt gelingt, noch einmal Mandate zu gewinnen, zumindest genug Mandate, um eine Fraktion zu bilden in der Assemblée Nationale. Wenn das nicht gelingt, und das Gleiche gilt auch für die Républicains, dann könnte das tatsächlich das Ende dieser sehr traditionsreichen Parteien in Frankreich sein.
Kommen wir nochmal zurück zum wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron. Es ist nun überall zu lesen, zu hören, Macron sei geschwächt durch diese Wahl. Andererseits, warum sollte ein Präsident geschwächt sein, der sich um eine Wiederwahl keine Gedanken machen muss und die Parlamentsmehrheit bleibt jedenfalls auch vorerst unverändert? Im Juni wird das nächste Mal gewählt und ob sich die Macht dann tatsächlich verschieben wird, das wissen wir noch nicht. Also warum sollte Macron geschwächt sein?
Das ist eine gute Frage und auch mit Blick auf die ersten Umfragen, die es heute schon gab für die Parlamentswahlen, war auch ich überrascht, wie stark seine Partei dort laut dieser Umfragen zumindest im Moment abschneiden würde. Ich glaube, die Schwächung käme daher, dass Herr Macron dieses Legitimationsproblem, was schon zwischen den beiden Wahlrunden zum Thema gemacht wurde, wenn er das in den Beginn seiner zweiten Amtszeit mitnimmt, ein Legitimationsproblem eben einmal aufgrund der hohen Enthaltung, der historisch zweithöchsten Enthaltung bei einer Präsidentschaftswahl und dann auch ein Legitimationsproblem, weil eben nochmal, wie zu Beginn unseres Gesprächs angedeutet, viele Französinnen und Franzosen nicht explizit für ihn und sein Programm gestimmt haben, sondern eben gegen die Extreme. Das bleibt jetzt abzuwarten, ob das tatsächlich weiterhin auch von den politischen Gegnern als Argument angeführt wird. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, der auch wichtig ist, ist die Frage, ob im Zuge der weiter hohen Inflation, der weiter steigenden Energiepreise, die Gelbwesten-Proteste vom Jahreswechsel 2018-2019 wieder aufflammen könnten, die eben damals seine erste Amtszeit durcheinander geworfen haben, seine Reformagenda extrem verzögert haben. Diese Sorge besteht weiterhin. Die
Was
Umstände.
Glauben Sie?
Ich kann mir gut vorstellen, dass viele der Menschen, die nicht mehr zur Wahl gegangen sind, in diesen 28% Nichtwähler, dass diese Menschen eben zwar eine Politikverdrossenheit haben mit Blick auf die Präsidentschaftswahl, auch auf die Parlamentswahlen, dass sie aber ihrem Unmut eben, wenn es zu solchen Protesten kommt, wieder auf der Straße, auf den Kreisverkehren, den viel beschriebenen Ausdruck verleihen könnten. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, nochmal, wenn die Inflation, die aktuell, glaube ich, in Frankreich bei 4,5% ungefähr steht, wenn die weiter zunehmen sollte, die Energiepreise weiter steigen, könnte diese Gelbwestenbewegung durchaus wiederkommen und dann eben auch die zweite Amtszeit Macrons jedenfalls den Beginn bestimmen.
4 Monate nach seiner ersten Wahl hat Emmanuel Macron seine vielbeachtete Europarede in der Sorbonne gehalten. Sollte jetzt nochmal so eine Initiative kommen, müsste Bundeskanzler Olaf Scholz dann entschlossener an Macrons Seite stehen, als das bei seiner Vorgängerin, jedenfalls aus Sicht vieler Kritiker, der Fall war?
Ja, ich glaube, diese Erwartung besteht auf jeden Fall in Paris. Diese Erwartung besteht wahrscheinlich aber auch in vielen anderen europäischen Mitgliedstaaten. Und diese Erwartung könnte auf Herrn Scholz relativ schnell tatsächlich konkret zukommen, denn es wird erwartet, dass Emmanuel Macron beispielsweise am Europatag am 9. Mai eine große Rede halten könnte zum Ende der Konferenz zur Zukunft Europas, die so etwas sein könnte wie eine Sorbonne-II-Rede, in der er seine Visionen für die kommenden 5 Jahre, auch für die europäische Integration, für die Reform der Europäischen Union darlegt. Und der Druck auf die Bundesregierung und auf Herrn Scholz, der ja in der Vergangenheit schon mit Herrn Macron gut zusammengearbeitet hat, damals noch als Finanzminister und in der Arbeit am Wiederaufbaufonds während der Corona-Pandemie. Dieser Druck wäre dann natürlich enorm, dass diesmal Deutschland eben an der Seite Frankreichs konstruktiv an diesem Reformprozess mitwirkt und sich nicht ein Stück weit zurücknimmt und keine Antwort gibt.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Sie erwarten, dass es wieder so eine Initiative gibt, also dass Europa im Fokus bleibt. Macron muss sich nicht erstmal vor allem um die innenpolitischen Themen kümmern.
Ich denke, wenn es im Juni gelingt, eben seine Parlamentsmehrheit zu verteidigen, zu festigen, wird Europa weiterhin ein wichtiges Thema auch seiner zweiten Amtszeit sein. Das hat er zwischen den beiden Wahlrunden betont, bei dem Wahlkampfauftritt in Straßburg. Ich denke, dass er aufbauen möchte auf die Erfolge, die er erzielt hat in den vergangenen 5 Jahren. Wie gesagt, etwa den Wiederaufbaufonds und die gemeinsame Verschuldung innerhalb der Europäischen Union. Ich denke, dass er ähnliche Initiativen vorschlagen und vielleicht auch einfordern wird mit Blick auf andere Themen, zum Beispiel den Kampf gegen den Klimawandel, aber eben auch die europäische Souveränität, den Ausbau der Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Und all das sind Themen, die jetzt mit Sicherheit so kurz nach der Bundestagswahl auch noch, so lange ist die Regierung Scholz ja auch noch nicht im Amt und jetzt eben nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, mit Sicherheit ein guter Zeitpunkt wäre, innerhalb der Europäischen Union hier als deutsch-französisches Paar voranzugehen und diese Reform auf den Weg zu bringen.
Nach dem Wahlsieg von Emmanuel Macron, das war ein Gespräch mit Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ein Gespräch, das wir am Abend aufgezeichnet haben. Und wir kommen jetzt zu weiteren Themen dieses Tages in unseren Kurzberichten. Und zunächst geht es noch einmal um die Folgen des Krieges in der Ukraine. Dieser zwingt Finanzminister Lindner dazu, den Haushalt zu überarbeiten. Es sollen mehr neue Schulden aufgenommen werden.
Dass der Bundesfinanzminister sich nochmal über die Ausgaben fürs laufende Jahr beugen muss, war klar. Denn der Ukraine-Krieg wirkt sich auch auf den Bundeshaushalt aus. Jetzt wird eine konkrete Zahl zu den zusätzlichen Schulden genannt, die Christian Lindner offenbar aufnehmen will. Nach übereinstimmenden Berichten geht es um fast 40 Milliarden Euro. Die Kredite sollen nicht über den Kernhaushalt bereitgestellt werden, sondern über einen Ergänzungshaushalt. Enthalten sind zum Beispiel Wirtschaftshilfen für deutsche Unternehmen und humanitäre Unterstützung im Ausland. Außerdem werden die Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland berücksichtigt und Entlastungen wie die geplante Senkung der Energiesteuer auf Sprit. Der Ergänzungshaushalt soll übermorgen ins Bundeskabinett eingebracht werden. Zusammen mit dem Kernhaushalt sind damit in diesem Jahr fast 140 Milliarden neue Schulden geplant. Die Schuldenbremse des Grundgesetzes soll dafür das dritte Jahr nacheinander außer Kraft gesetzt werden. Hinzu kommt noch das geplante Sondervermögen Bundeswehr mit weiteren 100 Milliarden. Dieser Finanztopf soll aber eigens im Grundgesetz verankert und nicht auf die Neuverschuldung angerechnet werden.
Der Bund will offenbar 40 Milliarden zusätzliche Schulden aufnehmen, Informationen von Mario Kubina. Lisa Paus wurde heute zur neuen Bundesfamilienministerin ernannt, als Nachfolgerin der zurückgetretenen Anne Spiegel. Nina Amin.
Jetzt ist es amtlich. Lisa Paus hat die Ernennungsurkunde vom Bundespräsidenten entgegengenommen. Damit ist die Grünen-Politikerin die neue Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bei der Übergabe im Schloss Bellevue sagte Frank-Walter Steinmeier, Paus habe sich in ihren vielen Jahren als Bundestagsabgeordnete einen guten Ruf als Finanzpolitikerin erarbeitet, das Konzept der Kindergrundsicherung mitentworfen und durchgerechnet. Nun sei sie gefordert, dieses große Vorhaben der Koalition umzusetzen. Steinmeier nannte als weitere Herausforderung für die neue Ministerin die Versorgung und Unterbringung von den vor allem alten Menschen, Frauen und Kindern, geflüchtet aus der Ukraine. Der Bundespräsident würdigte auch die Arbeit ihrer Vorgängerin Anne Spiegel. Spiegel war nach der Kritik an ihrer Arbeit als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz während der Flutkatastrophe im Ahrtal zurückgetreten. Einen längeren Urlaub in der Zeit hatte Spiegel auch mit familiärer Überforderung begründet. Steinmeier zollte ihr Respekt, dass sie Fehler in ihrer damaligen Amtszeit eingestanden und die Konsequenzen gezogen habe. Mütter und Väter müssten auch über Schwierigkeiten und Überforderung sprechen können, ohne befürchten zu müssen, als schwach und gescheitert abgestempelt zu werden.
In Slowenien will der Wahlsieger Robert Golob schnell eine neue Regierung bilden. Florian Haas.
Slowenien hat den Aufbruch gewählt, doch damit auch ein großes Stück Unsicherheit. So lässt sich die Stimmung im Land nach der Wahl zusammenfassen. Robert Golob, der designierte Ministerpräsident und Chef der siegreichen Freiheitsbewegung, will nun im Rekordtempo eine Regierung bilden. Morgen möchte er erste Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten führen. Diese zeigen sich bereits koalitionswillig. Ein Zweierbündnis ist möglich und denkbar. Doch auch der Linken will Golob die Tür offen halten. Er hat zugleich eingeräumt, dass ihm in seiner neuen Partei das Personal fehlt, um alle wichtigen Regierungsposten adäquat zu besetzen. Deshalb will er auch mit Politikern jener linksliberalen Parteien sprechen, die den Wiedereinzug ins Parlament verpasst haben. Offen ist ebenfalls, ob die Freiheitsbewegung in Brüssel der liberalen oder der grünen Parteienfamilie beitritt. Von den Liberalen hat Golob nach eigenen Angaben schon eine Einladung. Seine mangelnde außenpolitische Erfahrung und die fehlenden Parteistrukturen werden von Politologen und Presse in Slowenien kritisch gesehen, erst recht, weil aus diesen Gründen im Land im vergangenen Jahrzehnt andere Aufsteiger früh gescheitert sind. Fest steht, die Freiheitsbewegung hat mit 41 von 90 Sitzen die größte Mehrheit, die je eine Partei im Parlament hatte. Und sie schickt mehr Frauen als Männer dorthin.
Die Angst vor einem Corona-Lockdown in der chinesischen Hauptstadt Peking sorgte dort heute für Panikkäufe. Eva Lambi-Schmidt.
Die Behörden warnen, dass sich das Virus in der Hauptstadt bereits seit einer Woche unentdeckt verbreitet habe. Sie gehen davon aus, dass abseits der mindestens 70 Fälle, die aktuell gemeldet sind, noch mehr Infektionen entdeckt werden. Ein Experte des Nationalen Gesundheitsamtes sagte der parteinahen Zeitung Global Times, ob ein Lockdown über ganz Peking oder Teile verhängt werde, hänge von der Ausbreitung des Virus ab. Mehrere Wohnblocks im größten Stadtteil Pekings Chaoyang sind bereits abgeriegelt. Die Behörden in Peking wollen nach eigenen Angaben mit dem schnellen Vorgehen Lehren aus dem Lockdown in Shanghai und anderen Städten ziehen. Die internationale Finanzmetropole Shanghai ist seit 4 Wochen in einem strikten Lockdown. Ein Ende ist nicht absehbar. Angekündigte Lockerungen wurden teilweise nicht umgesetzt oder wieder rückgängig gemacht. Das Virus verbreitet sich weiter. Täglich meldet Shanghai derzeit fast 20.000 Neuinfektionen und einen neuen Höchstwert bei den Todesfällen. Weitere 51 Menschen sind nach offiziellen Angaben im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Am größten Hafen der Welt in Shanghai wird der Stau von Schiffen immer länger, die darauf warten, entladen und beladen zu werden. Durch die Abriegelungen in Shanghai gibt es zu wenige Lkw-Fahrer, die Waren zum und vom Hafen wegbringen können. Außerdem können sie ohne Sondergenehmigungen nicht frei in der Stadt fahren. Die Aktienmärkte in China sind aus Sorge um die Ausweitung der Ausgangssperren auf die Hauptstadt auf den niedrigsten Stand seit 2 Jahren abgestürzt.
Wegen fehlender Unterlagen im Steuerverfahren muss der frühere US-Präsident Donald Trump täglich $10.000 Strafe zahlen. Peter Mücke.
Die New Yorker Generalstaatsanwältin James hatte die Strafe beantragt. Jetzt hat der zuständige Richter ihr stattgegeben. Wegen Missachtung des Gerichts muss Donald Trump $10.000 pro Tag zahlen, an dem er geforderte Unterlagen nicht der Justiz übergibt. Dabei geht es um zivilrechtliche Ermittlungen gegen Trumps Firmenimperium wegen möglicherweise betrügerischer Geschäftspraktiken. Die Frist zur Vorlage der Unterlagen war am 31. März abgelaufen. James begrüßte die Entscheidung als Sieg für die Gerechtigkeit und Zeichen, dass niemand über dem Gesetz stehe. Jahrelang habe Trump versucht, sich dem Gesetz zu entziehen und Ermittlungen gegen ihn und sein Unternehmen zu verhindern. Laut Staatsanwaltschaft soll Trump in Geschäftsberichten gegenüber Banken und Steuerbehörden falsche Angaben über Vermögenswerte wie Immobilien oder Golfplätze gemacht haben, um an günstigere Kredite zu kommen oder niedriger besteuert zu werden. Der ehemalige US-Präsident weist die Vorwürfe als politisch motiviert zurück. Trumps Verteidigerin kündigte an, die Entscheidung des Gerichts gegen das tägliche Strafgeld von $10.000 anfechten zu wollen.
Und dann kam am Abend noch diese Meldung. Tesla-Chef Elon Musk kauft den Kurznachrichtendienst Twitter für rund 44 Milliarden Dollar. Katharina Wilhelm.
In einer Erklärung hieß es, der Vorstand habe das Angebot von Elon Musk mit Bedacht analysiert. Man glaube, dass dies der beste Weg für die Aktionäre von Twitter sei. Bereits am Wochenende hatte es Gespräche zwischen dem Vorstand und Elon Musk gegeben. Offenbar hat sich die Stimmung bei Twitter gewendet, nachdem erst versucht worden war, die Übernahme unter anderem durch eine sogenannte Giftpille zu verhindern. Musk hatte zur Überraschung vieler Beobachter Mitte April verkündet, er wolle Twitter vollständig übernehmen. Als Grund für den Kauf gab er unter anderem an, dass Twitter Potenzial habe, eine Plattform für Redefreiheit weltweit zu sein. Der US-Börsenaufsicht SEC sagte er, Twitter erfülle dies aber derzeit nicht. Deswegen wolle er einsteigen. Musk hielt bis dato bereits 9% der Twitter-Aktien. Elon Musk, der Tesla- und SpaceX-Chef, gilt mit einem geschätzten Vermögen von rund 280 Milliarden US-Dollar als reichster Mann der Welt. Sein Vermögen gründet sich vor allem auf Firmenanteilen seiner Unternehmen. Musk ist selbst auf Twitter sehr aktiv. Er hat 81 Millionen Follower und hatte sich mit seinen Tweets auch schon viel Ärger, unter anderem mit der Börsenaufsicht, eingehandelt. Die Aufsicht hatte ihm vorgeworfen, irreführende Angaben gemacht zu haben, als er twitterte, er wolle Tesla von der Börse nehmen. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat derzeit knapp 397 Millionen Nutzer, verliert aber Marktanteile an Plattformen, die sich auf Videos fokussieren, wie beispielsweise TikTok und Snapchat.
Katharina Wilhelm und weitere Neuigkeiten aus der Wirtschaftswelt jetzt zum Tag an der Börse, Konstantin Röse.
Auch zu Wochenstart geht die Verlustserie an der Frankfurter Börse weiter. Der Leitindex DAX beendete den Handelstag mit einem deutlichen Minus. Besonders die Sorgen vor steigenden Zinsen hält die Märkte weiter in Atem. Börsianer halten es für wahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinsen bald erhöhen könnte. Börsenprofis rechnen mit einer ersten Erhöhung schon im Juli, spätestens aber im September. All das verschreckte Anleger, weil Aktien dadurch unattraktiver werden. Schlechte Stimmung an der Börse, auch wegen der Corona-Pandemie in China. Dort breitet sich das Virus immer weiter aus. Sorgen machen sich Experten, insbesondere um die Wirtschaft. Wenn Städte abgeriegelt werden und sich Schiffe stauen, sind Lieferketten weltweit in Gefahr. Das merken dann zum Beispiel auch Sportartikelhersteller wie Puma oder Adidas. Aktien der beiden verloren heute deutlich. Die Sorgen dominieren an diesem Handelstag, auch wenn viele Börsenprofis erleichtert auf den Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich reagierten. Ebenso wenig geholfen hat ein überraschender Anstieg des IFO-Geschäftsklimas. Der Grund: trotz gut besuchter Restaurants, Hotels oder Kinos ist die Stimmung in anderen Branchen angeschlagen. Besonders im Baugewerbe. Größter Verlierer am Aktienmarkt war die Deutsche Bank. Sie verlor rund 6%. Der DAX beendete den Handel mit 13.924 Punkten, einem Minus von 1,5%.
Der Tag an der Börse, zusammengefasst von Konstantin Röse. Die Reaktionen vor dem Gericht in Istanbul reichten heute von Wut bis Verzweiflung. Es waren Unterstützer des türkischen Unternehmers und Kulturförderers Osman Kavala und ihre Reaktionen auf ein hartes Urteil. Der 64-jährige Kavala wurde von dem Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Sabine Hackländer.
Es ist die größtmögliche Bestrafung, die das Gericht verhängen konnte. Das Urteil der erschwerten lebenslangen Haft für Osman Kavala bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes die allerschwersten Bedingungen. Einzelhaft und keine Aussicht auf eine vorzeitige Entlassung. Es sei denn, dem türkischen Präsidenten käme eine Begnadigung in den Sinn. Entsprechend machten sich nach der Urteilsverkündung und einer ersten endlos erscheinenden Stille Empörung und Enttäuschung im Gerichtssaal breit. Bis zum Schluss hatte bei Menschenrechtsaktivisten und Oppositionellen ein letztes Fünkchen Hoffnung bestanden, dass Kavala vielleicht doch noch freigelassen werden könnte. Als positives Signal eines türkischen Staates, der sich als Vermittler im Ukraine-Krieg gerade einen neuen Ruf erarbeitet. Doch die Realität sieht anders aus. Damit verschwindet eines der bekanntesten Gesichter der türkischen Demokratiebewegung höchstwahrscheinlich für Jahrzehnte hinter Gittern. Der Schock auch bei ausländischen Beobachtern sitzt tief. Hier Yannis Tesman, der Leiter der Mercator-Stiftung in Istanbul, der die Urteilsverkündung vor Ort mitverfolgte.
Es ist erschütternd, es ist unfassbar. Es ist ein schlechter Tag natürlich für Osman Kavala, dessen Rechte hier mit Füßen getreten werden. Es ist gleichzeitig ein schlechter Tag für die türkische Zivilgesellschaft. Es ist ebenso ein furchtbarer Tag und eine große Belastung für die europäisch-türkischen Beziehungen.
Tatsächlich hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bereits vor 3 Jahren die Freilassung Kavalas angeordnet, was der türkische Präsident damals wie heute als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei zurückweist. Eine ähnliche Reaktion Erdogans erfolgte dann Ende letzten Jahres auf das vom Europarat eingeleitete Verfahren zu einem möglichen Ausschluss der Türkei aus der internationalen Organisation. Die demonstrative Missachtung europäischer Menschenrechte Menschenrechtsstandards müsse Konsequenzen haben, meint deshalb auch der Obmann der Grünen im Menschenrechtsausschuss des Bundestages, Max Lux. Er war in Erwartung des Urteils bereits am Freitag nach Istanbul gereist.
Es ist in keiner Weise hinzunehmen, wie stark die Türkei die eindeutigen Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ignoriert. Und wenn uns was am europäischen Menschenrechtssystem liegt als Deutschland, dann muss das auch Konsequenzen haben.
So der Grünen-Politiker Max Lux am Freitag. Die Türkei-Expertin Emma Sinclair-Webb von Human Rights Watch sprach gar von einer Art Kriegserklärung des türkischen Präsidenten, der mit dem Urteil deutlich gezeigt habe, was er wirklich von europäischen Grundwerten halte.
The shame of this.
Das Schlimme daran ist, dass UN-Generalsekretär Guterres sich heute mit Erdogan wegen des Ukraine-Kriegs getroffen hat. Und just an diesem Tag verkündet die Türkei ein solches Urteil, das nur Verachtung für Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Demokratie ausdrückt. Neben Kavala wurden 7 weitere Angeklagte mit bis zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt und noch im Gerichtssaal in Haft genommen. Osman Kavalas Frau, die das Verdikt ebenfalls vor Ort verfolgte, musste anschließend von Helfern gestützt aus dem Saal gebracht werden. Kavala selbst hatte in seiner gestrigen Verteidigungsrede gesagt, er habe nichts weiter getan, als den Demonstranten Gebäck und Gesichtsmasken zu bringen. Die bislang 4,5 Jahre im Gefängnis seien ein unwiederbringlicher Verlust. Mein einziger Trost ist die Möglichkeit, dass diese Erfahrungen zu einem besseren Verständnis der schwerwiegenden Probleme des Justizsystems beitragen werden, so Kavala.
2 Billionen Dollar, eine gewaltige Summe, die weltweit für Rüstung und Militär ausgegeben wurde. Ein Rekordniveau ist damit erreicht. So weist es der jüngste Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI für das Jahr 2021 aus. Und auch hier spiegelt sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, wie Sophie Donges berichtet.
Viele Länder haben im vergangenen Jahr ihre Militärausgaben erhöht, auch Russland. Der Bericht der Stockholmer Friedensforschenden zeigt, dass Moskau den Verteidigungshaushalt sogar mehrfach nach oben korrigiert hat, sodass er am Ende bei gut 4% des Bruttoinlandsprodukts lag. Finanzieren konnte Russland das mit seinen Energieexporten, so SIPRI-Analystin Alexandra Marksteiner.
Das führen wir vor allem auf steigende Öl- und Gaspreise zurück. Also Russland konnte es sich leisten, mehr für das Militär auszugeben. Und der letztendliche Haushalt am Ende 2021 war rund 14% höher, als es noch geplant war Ende 2020.
Weil Russland wenig transparent ist in Bezug auf die eigenen Militärausgaben, ist es anhand der Zahlen nicht eindeutig nachvollziehbar, warum mehrfach aufgestockt und wofür das Geld ausgegeben wurde. Die Stockholmer Friedensforscherin sieht darin jedoch Hinweise auf die Vorbereitung des Krieges gegen die Ukraine.
Deswegen interpretieren wir das so, dass diese extra Gelder wahrscheinlich für Betriebskosten ausgegeben wurden. Sprich Transportkosten, Treibstoff, Materialerhaltung etc. Und das kann man natürlich mit dem Truppenaufmarsch auf der ukrainischen Grenze in Verbindung bringen.
Auch die Ukraine gibt gemessen an ihrem Gesamthaushalt viel Geld für Verteidigung aus und hat diese Investitionen in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt. Im Vergleich zu Russland handelt es sich jedoch nur um eine kleine Summe, betont Marksteiner.
Wenn man jetzt mal auf die anderen Länder in der Region schaut, ist das schon wirklich recht viel. In absoluten Zahlen kommt die Ukraine mittlerweile auf knapp 6 Milliarden US-Dollar. Das ist zwar viel, aber mit einem Etat von Russland zum Beispiel ist das überhaupt nicht zu vergleichen. Also der russische Verteidigungshaushalt ist mehr als 10-mal so viel.
Andere Staaten erhöhen ihre Etats und investieren in Entwicklung und Forschung. China und die USA sind 2 der Länder, die hier besonders große Prioritäten setzen für eine zukunftsfähige Waffenindustrie. Beide Länder, die USA und China, geben nach wie vor das meiste Geld im weltweiten Vergleich für Militärausgaben aus. Abgeschlagen folgen dahinter Indien, Großbritannien und Russland. Deutschland steht auf Platz 7. Derzeit noch, betont Alexandra Marksteiner. Denn sollte der Bundestag dem Vorschlag der Regierung folgen und ein sogenanntes Sondervermögen der Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro beschließen, würde Deutschland auf Platz 3 der weltweiten Rangliste aufsteigen. Doch auch andere Länder planen, ihre Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen. Belgien, Polen, Schweden, die Niederlande und Rumänien zum Beispiel. Deshalb erwartet die Analystin auch im kommenden Jahr einen neuen Rekordwert. Die Marke von 2 Billionen Dollar wird wohl erstmal nicht mehr unterschritten.
Sophie Donges über den SIPRI-Jahresbericht. Und wir hören zum Ende dieser Sendung die Pressestimmen der morgigen Tageszeitungen, die Dietmar Reiche zusammengestellt hat, Sprecher Thomas Pelzer.
Thema ist die Personalie Gerhard Schröder. Die SPD-Vorsitzende Esken hat den Gaslobbyisten nach dessen Interviewäußerungen zum Ukraine-Krieg aufgefordert, aus der Partei auszutreten. Dazu schreibt der Weser-Kurier aus Bremen. Das Interview in der New York Times dokumentiert vor allem eines, den ausgeprägten Altersstarrsinn des Altkanzlers. Das allerdings scheint kein Alleinstellungsmerkmal Schröders zu sein. Auch das Verhältnis Helmut Kohls zur CDU blieb zu Lebzeiten des Pfälzers schwierig. Insofern wäre die SPD-Spitze gut beraten, die realitätsfernen Ansichten ihres Altkanzlers nach Kräften zu ignorieren. Die Frankfurter Neue Presse konstatiert: Nach dem Interview ist Schröder nur noch eine Belastung für die SPD und für ganz Deutschland. Die SPD muss als klares Signal zumindest versuchen, ihn als Mitglied loszuwerden. Und sein Altkanzlerbüro darf nicht länger aus Steuermitteln finanziert werden. Wer sich so klar gegen seine Partei und die Interessen seines Landes stellt, darf nicht länger auf Unterstützung hoffen. Die OM-Mediengruppe aus Vechta kommt zu dieser Einschätzung. Die CDU hat bereits erkannt, welch enormes Potenzial hier angesichts der weiteren drei Landtagswahlen in diesem Jahr steckt und nutzt die Chance. Wenn die SPD-Vorsitzende Esken nun Schröder auffordert, aus der Partei auszutreten, zeigt dieser beispiellose Vorgang, wie verzweifelt die Lage inzwischen bei den Sozialdemokraten ist. Das Social-Media-Unternehmen Twitter ist nach zähem Ringen auf ein Kaufangebot des US-Unternehmers und Multimilliardärs Elon Musk eingegangen. Der Tesla-Chef könne die Social-Media-Plattform für fast 44 Milliarden Dollar übernehmen, teilte das Unternehmen am Abend mit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Ob das mehr ist als ein Ego-Trip, muss sich noch herausstellen. Musk selbst beschreibt seine Übernahme durch ihn als Rettungsmanöver im Dienste der Demokratie. Er wirft Twitter vor, freie Meinungsäußerung zu beschneiden. Solche großen Töne passen zu ihm. Musk gibt sich gerne als jemand, der Antworten auf alles hat. Der Umgang mit kontroversen Inhalten auf Online-Plattformen ist freilich eine weitaus komplexere Angelegenheit, als Musk dies darzustellen versucht, wenn er nun dafür plädiert, Twitter müsse sich weitgehend von den Fesseln der Moderation befreien. Ähnlich sieht es der Kölner Stadtanzeiger. Mit Twitter wird Musk kein leichtes Spiel haben. Weniger wegen der Geschäftsaussichten, die für ihn offenbar zweitrangig sind. Vielmehr brockt sich Musk einen Haufen Ärger ein. Denn Twitter ist eine Plattform, die vor Hass und Hetze strotzt. Sollte die Übernahme gelingen, wird Musk feststellen, dass unbegrenzte Meinungsfreiheit zu viel Unfug führt. Und für den hat er als Firmeneigner gerade zu stehen. Eben erst hat sich die EU auf den Digital Services Act geeinigt. Ein halbherziger Kampf gegen Hetze könnte für Twitter teuer werden.
Das war die Presseschau am Ende dieser Sendung. Im Kulturmagazin Fazit gleich ein Interview mit Dennis Yücel zum Urteil gegen Osman Kavala. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Abend, eine gute Nacht.